Für die, die es nicht wissen, ich gehe momentan das Buch Maleachi fortlaufend durch, wo wir heute fortfahren werden. Und zu Beginn möchte ich erstmal den Text vorlesen, bei dem wir heute fortfahren werden eben, nämlich Maleachi, Kapitel 3, die Verse 6 bis 12. Dort steht: Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt: Worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt: Worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr, das ganze Volk, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt, und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist der Text aus Gottes Wort, den wir heute betrachten werden. Ich hoffe, wir kommen komplett durch. In den meisten Gliederungen in Studienbibeln oder Lexika wird dieser, oder in vielen wird dieser Abschnitt mit Bekehrung überschrieben. Und das trifft die Sache ganz gut. Damit werden wir uns heute beschäftigen, werden das aus diesem Text lernen wollen. Nämlich über den Wert und das Wesen von Bekehrung. Da die letzte Predigt schon eine Weile her ist, möchte ich das nochmal Revue passieren lassen. Dort haben wir uns mit den Versen 2,17 bis 3,5 beschäftigt und das Thema konnten wir darüber setzen: Gottes Gerechtigkeit trotz aufgeschobenem Gericht. Da es begann in 2, Vers 17 mit dem Vorwurf des Volkes an Gott, oder ja, es ist formuliert als ein Vorwurf Gottes an das Volk, aber er zitiert das Volk quasi: Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden, und ihr fragt noch: Womit haben wir denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt: Wer Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn, und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Und wir haben die Texte untersucht, die folgenden Verse, die die Antwort Gottes darauf bilden und daraus abgeleitet, dass Gottes Antwort auf der einen Seite ist: Glaub mir, ich werde richten, aber überleg du, was mit dir sein wird an diesem Tag, an dem ich die Welt richten werde. Ob du nicht auch einer der Sünder bist, die gerichtet werden. Und auf der anderen Seite die implizierte, was darin impliziert ist, denn der erste Vers von Kapitel 3: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt. Wir haben gesehen, dass dieser Vers eigentlich das erste Kommen unseres Herrn beschreibt, während es danach nahtlos in sein zweites Kommen übergeht, wo er, was ja noch zukünftig ist, wenn er kommen wird, um die Erde zu richten und Gottes Gerechtigkeit umzusetzen. Aber nein, er ist vorher auch ein erstes Mal gekommen und hat dort zuerst die Grundlage geschaffen, dass bei seinem zweiten Kommen eben nicht alle gerichtet werden, sondern dass die Buße tun und glauben, ihnen vergeben wird und sie nicht gerichtet, sondern gerettet werden. Und da quasi schon diese Anspielung in diesen Versen. Und was auch uns nochmal ein anderes, der Sache einen anderen Sinn gibt, wenn dort steht, dass er die Söhne Levis erst reinigen, läutern will, wird. Auf der einen Seite durch Gericht, aber auf der anderen Seite eben durch Christus. Aber im Großen, er schließt dann in Vers 5 nochmal mit den Worten: Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineinigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Also er sagt nochmal ganz klar, ich werde richten. Ich bin immer noch ein Gott des Gerichts. Ich hasse Sünde genauso wie damals, als ich euch gesagt habe, was Sünde ist und dass ich sie richten werde. Und unser Abschnitt beginnt jetzt in Vers 6 mit der Begründung dafür. Es beginnt mit einem Denn. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Das ist der Grund, womit er die Vorwürfe des Volkes, wo ist der Gott des Gerichts, Gott richtet nicht, Gott mag die Sünder scheinbar mehr als die Gottesfürchtigen, denn sonst würde es ihnen ja nicht so viel besser gehen als uns, sonst würden ja nicht die Sünder durchkommen und die Gerechten trotzdem leiden in dieser Welt. Nein, er sagt, ich verändere mich nicht, meine Einstellung zur Sünde ist die gleiche, die ich euch damals geoffenbart habe. Und an diesem Punkt möchte ich kurz stehen bleiben, denn es ist einer der wenigen Verse, wo diese Eigenschaft Gottes so eindeutig formuliert wird. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Gottes Unveränderlichkeit ist eine der grundlegenden Eigenschaften seiner Gottheit. Da wollen wir uns darüber etwas Gedanken machen. Denn das unterscheidet ihn so sehr von uns. Wir verändern uns. Wir werden älter, wir werden dabei auch hoffentlich reifer, klüger, manchmal auch dümmer. Wir verändern uns, wir wachsen, wir nehmen zu an Größe, Gewicht, an Weisheit hoffentlich. Auf der anderen Seite reagieren wir auf Umstände. Wir werden traurig oder zornig, wenn uns etwas angetan wird und reagieren deshalb vielleicht ungerecht oder lieblos. Wir reagieren auf Vorfälle und werden vielleicht verbittert. Wir sind launisch, zum Beispiel morgens oder einfach an einem miesen Tag, zum Beispiel am Mittwoch, wo es so geschneit hat und man 2 Stunden auf die Arbeit gebraucht hat, wo man sonst nur eine halbe Stunde braucht. Wir verändern uns. Gott kennt all das nicht. Gott ist immer der Gleiche. Gott verändert sich nicht. Ich möchte eine Definition der Unveränderlichkeit Gottes geben, und zwar aus meiner Bibelschulzeit, aus dem damaligen Manuskript, das wir bekommen haben. Dort hieß es, wenn wir sagen, dass Gott unveränderlich ist, meinen wir damit, dass er immer gleich bleibt, sich nicht verändert, sich nicht entwickelt, nicht wächst, auch keine neue Kenntnis erlangt, die er nicht schon gehabt hätte. Seine Liebe gegenüber seinen Kindern ist gleichbleibend und sein Zorn gegenüber Sünde, Ungehorsam und Rebellion ist ebenfalls unveränderlich. Und wenn wir schon so auf diesen Punkt eingehen, möchte ich auch noch auf einen gewissen Einwand ganz kurz eingehen, der da manchmal gebracht wird. Wenn es zum Beispiel heißt in 1. Mose 6,6, ich lese es nur vor, ihr braucht es gar nicht aufschlagen, nur am Rande, falls sich da schon mal jemand darüber Gedanken gemacht hat, wenn es dort heißt, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und dann wendet manche ein, ja, hier ändert ja Gott seine Meinung. Erst hat es ihm gefallen, die Menschen zu machen, und dann bereut er es. Dafür möchte ich vorlesen, was Johannes Calvin dazu schreibt. Nämlich, Gott redet an solchen Stellen kindlich mit uns, wie Ammen mit den Kindlein tun. Solche Ausdrücke wollten nicht etwa darlegen, wie Gott beschaffen sei, sondern vielmehr seine Erkenntnis unserer Schwachheit anpassen. Damit wir ihn erkennen können, muss Gott tief unter seine Erhabenheit heruntersteigen. An solchen Stellen spricht Gott, als wäre er in der Zeit, als wäre er quasi, ja, wie wir eben in diesen momentanen Umständen. Gott überblickt natürlich alles von Anfang bis Ende, von der Erschaffung von der Erschaffung bis zur Ewigkeit. Aber in diesem Moment sieht er die Menschheit und das, was er dort sieht, gefällt ihm nicht und löst quasi von menschlichem Standpunkt aus Reue in ihm aus. Aber das heißt nicht, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, in der Weltgeschichte wirklich sich etwas anders überlegt hätte. Sich gedacht hätte, okay, jetzt meinen wir es doch anders. Zum Beispiel erstens könnten wir auch fürchten, irgendwann sagt er, ja, ich wollte den Leuten eigentlich vergeben, aber meinen wir jetzt doch nicht. Nein, Gott verändert sich nicht, seine Beschlüsse sind fest und auch seine Einstellungen, sein Wesen ist immer gleich. Und daraus können wir mindestens zwei Dinge folgern. Zuallererst, seine Liebe und Treue zu seinen Kindern ist unveränderlich. Er hat gesagt, er vergibt dem, der seine Schuld bekennt und an Christus glaubt, der Buße tut und sich zu dem Herrn bekehrt. Er vergibt ihm, er nimmt sie als Kinder an, er liebt sie bis zum Ende und er wird sie aufnehmen. Und daran wird sich nichts ändern. Und das gilt auch, wenn ich es nicht fühle. Wieder aus dem Manuskript habe ich einen Satz übernommen, der mir gefallen hat. Wie im Leben von David gibt es Zeiten, in denen wir sagen, der Herr ist eine feste Burg. Und Zeiten, wo wir denken, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls hinweggerafft werden. Wir sind schwankend, hatte ich schon gesagt, und Gefühle schwanken. Gefühle sind nicht fest, Gott bleibt fest. Gottes Liebe bleibt gleich, egal ob es sich anders anfühlt oder ob die Umstände anderes zu suggerieren scheinen. Wenn uns Leid trifft, wenn wir in schlimme Situationen geraten, wo wir fragen, Herr, wie kannst du so etwas tun? Und wir lesen in den Psalmen, wie auch andere vor uns in den gleichen Situationen waren. Und doch gilt dort, was in Jesaja 54,10 steht. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr deiner Erbarmer. Natürlich an diesem Punkt zu Israel, aber dennoch das Prinzip für Gott gilt. Gott ist der Fels, der nicht wankt, der sich nicht verändert. Aber die andere Folgerung ist eben die, die speziell für unsere Stelle hier wichtig ist. Gott ist unveränderlich in seiner Einstellung zu Sünde. Gott geht nicht mit dem Zeitgeist. Wenn auch der Zeitgeist sagt, Ehe ist nicht mehr wichtig, für Gott ist es trotzdem Sünde, wenn sie unterlassen wird, wenn man unehelich zusammenlebt. Wenn der Zeitgeist sagt, was auch immer, als in Ordnung erklärt, wenn der Zeitgeist auch Homosexualität als okay und alle Geschlechtsformen als in Ordnung erklärt, Gott verändert die Einstellung, die in der Schrift steht, nicht. Wenn er sagt, es ist nicht okay. Gott hasst die Sünde nicht weniger als zur Zeit Noahs, als er die ganze Menschheit dafür weggerafft hat. Ja. Schiebt das Gericht auf, wie wir gelesen haben, aber seine Einstellung ist die gleiche. Und Gott wird auch die Sünde genau so richten, wie er es gesagt hat. Am Ende. Jetzt lesen wir in Offenbarung 20, wo es heißt, die Konsequenz der Sünde vor dem großen weißen Thron. Ich lese nur Vers 13 und 14 und 15. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, und das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das ist die Hölle. Das haben nicht wir uns ausgedacht, das hat Gott uns in der Bibel so überliefert und diese Einstellung wird er nicht ändern. Gott hat seine Einstellung gegenüber Sünde nicht geändert, die Behauptung der Israeliten war, Gott hat seine Einstellung gegenüber Sünde geändert, sonst würde es ja nicht den Sündern besser gehen als denen, die ihm dienen. Gott sagt, nein, ich habe mich nicht verändert. Und das war jetzt aber nur die erste Hälfte von diesem Vers. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Und der zweite, da gibt es jetzt eine Übersetzungsvariante, auf die möchte ich kurz eingehen, weil ich nämlich die andere bevorzuge, die nicht in der bei uns gängigen Schlachtübersetzung steht. Die eine ist das, was hier steht. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. In ähnlicher Variation steht es zum Beispiel in der King James oder in der unrevidierten Elberfelder. Und im Endeffekt, was bedeutet es? Weil Gott sagt, ich bin immer noch derselbe und erinnert sie daran. Das ist auch die Grundlage davon, dass ihr nicht vergangen seid, dass ich euch immer noch erhalte. also das Volk Israel. Deshalb existiert es bis heute, weil Gott gesagt hat, ihr werdet nicht vergehen und deshalb werden sie nicht vergehen. Und das ist wahr, auf jeden Fall. Und die Aussage könnten wir natürlich dann auch auf uns heute anwenden, nämlich beim Thema Heilssicherheit. Er hat auch gesagt, die, die eben zu Christus gehören, wird niemand aus seiner Hand reißen und sie werden darin bleiben. Und das ist genauso wahr, weil Gott sich nicht verändert. Es gibt aber noch eine andere Variante, das zu übersetzen. Und zwar möchte ich mal die Luther 1984 vorlesen. Dort steht, ich, der Herr, wandle mich nicht. Also die Entsprechung zu ich verändere mich nicht. Aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Oder manche übersetzen auch, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Diese Übersetzung wird unter anderem gewählt von der revidierten Elberfelder, eben der hier zitierten Luther-Übersetzung, der Menge, dem einen oder anderen Kommentar. Und das, meine ich, passt hier besser in den Kontext. Man muss dafür wissen, Jakob, der Name Jakob bedeutet Betrüger. Und der wird hier nicht umsonst gewählt. Wenn diese Übersetzung die richtige ist, dann ist die Bedeutung dieses Verses, ich habe mich nicht geändert, das Problem ist vielmehr, ihr auch nicht. Und das wird dann auch gestützt vom nächsten Vers, denn da geht es genauso weiter, da wird dann genau dieser Vers, dieser Sinn zum Ausdruck gebracht. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Also jetzt kommt genau dieser Vorwurf. Ihr seid die ganze Zeit ein abtrünniges Volk. Und das ist das Problem. Darum trifft sie nicht der Segen Gottes. Darum geht es ihnen schlecht. Nicht, weil Gott sich verändert hat und eben jetzt doch nicht seine Verheißungen hält. Nicht, weil Gott die Sünder jetzt doch mag. Nein, weil sie selbst Sünder sind. Weil sie selbst Abtrünnige sind. Und wie es hier steht, seit den Tagen eurer Väter. Ja, wenn wir zurückdenken, Jakob trug ganz bestimmt zu Recht den Namen Betrüger für sein Leben. Ruben, sein erster Sohn, also mit seinen Söhnen ging es weiter. Ruben, der erste Sohn Jakobs, hat mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen. Simeon und Levi haben ein Massaker veranstaltet. Juda hat aus Versehen zwei Kinder mit der Witwe seines Sohnes gezeugt. Und so ging es weiter durch die Geschichte Israels. 10 von ihnen, von den Söhnen Jakobs, haben ihren jüngeren Bruder nach Ägypten verkauft. Und schon beim Auszug aus Ägypten hat Gott über das komplette Volk geurteilt. 2. Mose 32. Vers 8 und 9. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und das war, wie wir wissen, nachdem Mose mal kurz auf dem Berg war. Das hat nicht lang, keine 2 Generationen gedauert. Und so war eben die Geschichte vom Anfang des Alten Testaments, bei dem wir gerade waren, bis zum Ende, zum Buch Maleachi. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen. Was heißt das? Es liegt nicht an Gott, dass die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk festgefahren ist, dass sie nicht unter den Segen Gottes kommen, sondern dass es ihnen schlecht geht in ihrem Land, sondern es liegt an ihnen. Nicht Gott muss sich ändern, sondern sie. Und das hatte ich schon in der Weihnachtspredigt gesagt, das ist eben das Spannungsfeld, das das Alte Testament aufzieht und das die ganze Menschheit betrifft. Ein heiliger Gott und eine sündige Menschheit, die oft Gott vorwirft, er sei schuld an ihrem Zustand auf der Erde. Aber nein, er sagt, ihr seid schuld, weil ihr von meinen Satzungen abgewichen seid. Und in diese festgefahrene Situation eben ruft jetzt Gott, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Und auch über diesen Satz wollen wir länger nachdenken, denn das ist eigentlich nicht das, was angebracht ist. Angebracht wäre zu sagen, kehrt um und überlegt euch, wie ihr wieder gut machen könnt, was ihr davor getan habt. Das wäre angebracht. Aber nein, Gott sagt, kehrt um und ich werde mich zu euch kehren. Ihr müsst nur umkehren. Und am besten wird das illustriert durch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder wie manche auch sagen, man sollte es lieber nennen, das Gleichnis vom liebenden Vater. Ja, ihr kennt diese Geschichte, ein Vater hat zwei Söhne und der eine sagt, zahl mir mein Erbe aus. Und er lässt sich's auszahlen und geht weg und versäuft dieses Geld in der Stadt mit irgendwelchen Frauen. Am Ende liegt er arm bei den Schweinen und würde am liebsten ihr Fressen essen, weil er überhaupt nichts mehr hat. Er hat seinen Vater entehrt, verachtet, geschändet. Und auch da wäre jetzt das Angebrachte, wenn er zurückkommt, dass der Vater fragt, ja, wo ist jetzt mein Geld? Du wirst wieder kommen, ich habe dich ausgezahlt. Aber nein, wir sehen, was passiert in diesem Gleichnis. Der Sohn übertritt nur die Grenze zum Grundstück und der Vater rennt ihm entgegen und fällt ihm um den Hals, küsst ihn, gibt ihm einen Ring, ein Gewand und sagt, wir feiern, schlachtet das Kalb. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und genau das illustriert, wie Gott mit Israel und mit jedem einzelnen Menschen handelt. Gott sagt, kehr nur um zu mir und ich werde dir den restlichen Weg entgegenkommen. Wenn wir das in einem anderen Bild ausdrücken, der Mensch ist von Gott weggelaufen beim Sündenfall und von da an immer weitergelaufen, hat sich von Gott entfernt, hat gesündigt, ist seinen eigenen Weg gegangen. Wie es auch in Jesaja 53 heißt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, weg von Gott, mehr und mehr Sünde. Und durch diese Sünde, ihr kennt wahrscheinlich auch dieses Bild, hat sich ein Riesengraben zwischen ihm aufgetan. Jeder Schritt weg von Gott ist nicht einfach nur ein Weg, der zurückgelegt wird, sondern der Boden bricht weg und es entsteht ein immer größerer Graben zwischen Gott und den Menschen. Und eigentlich würde der Mensch sich jetzt umdrehen und sagen, okay, ich will doch wieder zurück, dann wäre da dieser Graben, über den er nicht mehr drüber kommt. Und das ist die Sünde, das Sündenproblem. Aber Gott sagt trotzdem, dreh dich nur um und ich komme zu dir. Und wir wissen auch, wie er das getan hat, nämlich durch Christus. Und dafür möchte ich auch jetzt Römer 3 kurz aufschlagen, dass wir uns das wirklich vergegenwärtigen. Das ist eine wunderbare Aussage, das eigentlich von Gott ist, die wir dort lesen. In Römer 3 lesen wir, wie er das getan hat, wie er uns so weit entgegenkommt, dass wir uns nur umzudrehen brauchen und Gott nimmt uns wieder auf und in die Arme. Römer 3, Abvers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also um das mit diesem Bild zu verbinden, wir waren ungerecht. Wir hatten gesündigt und Sünde hieß Schuld. Und durch die Schuld war diese Kluft zu Gott, denn er hätte uns verurteilt für diese Schuld. Er hätte uns verurteilt, aber er überbrückt diese Kluft, indem er uns die Schuld vergibt, indem er sagt, anstatt dich dafür zu strafen, was du verbrochen hast, schlage ich meinen Sohn, bestrafe ihn. Und das bedeutet, Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, lebte ein vollkommenes Leben, hat er als Einziger kein Gericht verdient und wurde doch am Ende gekreuzigt und trug dabei die Last von uns. Er wurde mit der Strafe bestraft, die ich und du verdient hätten, wenn wir an ihn glauben, wenn wir zu ihm umkehren. Ja. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Es gilt nicht grundsätzlich für jeden, durch Glauben. Oder wie es eben in Maleachi beschrieben wird, durch Umkehr. Und das ist das Nächste, worüber wir uns mehr Gedanken machen müssen. Was heißt es, umkehren? Nun, Umkehr bedeutet so viel wie Bekehrung. Ja, das wird auch manchmal, ich denke in der Luther-Übersetzung, wird das wirklich mit Bekehren oft übersetzt. Umkehr, Bekehrung. Und wie gesagt, das ist eigentlich so der Hauptpunkt dieses Textes, Bekehrung. Zuerst möchte ich zwei falsche bzw. zu einfache Ansätze sagen. Was heißt Bekehrung? Manch einer würde vielleicht sagen, zu beten, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber bei Jungen hört man manchmal, bei Kindern, die eben oft in Evangelisation waren, die dann sagen, ja, und dann habe ich mich bekehrt. Das heißt einfach nur, sie haben eben gebetet, was der Mann da vorne jetzt gerade gesagt hat, dass sie es beten sollen. Sie haben diese Worte quasi nachgesprochen. Das ist falsch. Bekehren heißt nicht, ein Mantra nachzusprechen. Wenn zumindest nur das damit gemeint ist, ihr versteht mich recht, bekehren kann bedeuten, zu beten, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Aber es reicht nicht, nur diese Worte auszusprechen. Und auch zu einfach nur zu sagen, und versteht mich da jetzt nicht falsch, ich sage, zu einfach steckt mehr dahinter. Zu glauben, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Es gibt Menschen, das lesen wir im Neuen Testament, die glauben und sind nicht gerettet. Es gibt Menschen, zum Beispiel wie die Dämonen, die glauben, aber doch zittern. Was bedeutet umkehren, sich bekehren? Dafür möchte ich kurz etwas auf das Wort eingehen. Das Wort im Alten Testament könnte auch übersetzt oder wird auch übersetzt mit Redewendungen wie sich wenden, umkehren, zurückkehren, sich abwenden, wiederherstellen oder zurückgeben. Das gleiche Wort, das hier verwendet wird für kehrt um. Und um das Prinzip der Bekehrung aufzuzeigen, möchte ich zwei Stellen im Alten Testament kurz zeigen und dann ins Neue wechseln. Zuerst Joel 2,12. Joel, der zweite der kleinen Propheten, falls das hilft. Vers 12. Dort sagt Gott zu Israel, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Aus diesem Vers können wir die ein oder andere Wahrheit ableiten. Erstens, Bekehrung geschieht zuerst im Herzen. Kehrt um zu mir von Herzen. Zweitens, sie geschieht von ganzem Herzen. Es ist nichts Halblebiges. Und drittens, kehrt um zu mir, sie geschieht zum Herrn hin. Bekehrung heißt, sich dem Herrn zuzuwenden. Von Herzen, von ganzem Herzen, zu Gott hin. Und den anderen Aspekt davon lesen wir in Hesekiel 33. Möchte ich den Vers 14 lesen. Vers 14, und wenn ich zu dem Gottlosen sage, du sollst gewisslich sterben, und er kehrt von seiner Sünde um und übt Recht und Gerechtigkeit, sodass der Gottlose das Pfand wiedergibt, den Raub zurückerstattet und in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, so soll er auch gewisslich leben und nicht sterben. Was wir hier lesen ist, Vers 14, kehrt um von seiner Sünde. Bekehrung heißt sich wegkehren von Sünde. Dieses Konzept wird im Großen und Ganzen ins Neue Testament übernommen. Auch das Wort, das die Übersetzung dieses alttestamentlichen Wortes, wird auch im Neuen Testament verwendet, auch ein paar andere, aber das ist das Hauptsächliche. Man muss auch wissen, Bekehrung und Buße tun, wie es zum Beispiel der Herr rief, tut Buße, oder Johannes der Täufer, sind eigentlich das gleiche Konzept. Und im Neuen Testament eine wichtige Stelle, Apostelgeschichte 11,21. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Gläubig werden und sich bekehren sind zwei Seiten einer Medaille. Es ist genau das Gleiche im Endeffekt. Es gehört zusammen. Und das hatte ich gemeint mit, es ist zu einfach nur zu sagen, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, das glaube ich. Aber wenn ich das wirklich glaube und alles, was dazugehört, dann glaube ich damit, dass Sünde schlecht ist und dass ich gesündigt habe und dass ich nicht tun sollte, was ich getan hatte. Und das bedeutet eben sich bekehren. Bekehren und gläubig werden an das, was ich vorher gesagt habe, dass Christus an unserer Stelle für unsere Schuld bestraft wurde und wir dadurch frei ausgehen, das glauben und sich dadurch zu bekehren, bedeutet im Endeffekt das Gleiche. Noch zwei Punkte, die auch die Bibel zum Thema Bekehrung sagt. Matthäus 13, Vers 14. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt werden, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören, und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Der Zusammenhang dieser Stelle ist, das Volk hatte Christus kollektiv abgelehnt, in Person ihrer Führer, und von da an spricht Jesus mit Gleichnissen zu ihnen. Und das lehrt uns die aktive Zurückweisung der Bekehrung, also der Umkehr, des Fürwahrhaltens dessen, was Christus von sich sagt, und der angemessenen Reaktion darauf führt zu Verstockung. Und das sage ich deshalb, weil ja oft gesagt wird, oh ja, das klingt gut, aber ich schiebe das mal auf. Das kann ich später machen. Das kann ich nicht später machen. Man kann es oft später noch machen. Und wahrscheinlich, wenn man es überhaupt nicht aufschieben könnte, nachdem man es das erste Mal verstanden hat, würden viele von euch nicht hier sitzen. Aber niemand, der es einmal ablehnt, hat die Verheißung, dass er nicht zu verstockt sein wird beim nächsten Mal, um es wieder anzunehmen. Das Evangelium. Und noch ein anderer Punkt, Jeremia 31, Vers 18. Dort lesen wir: Ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. Du hast mich gezüchtigt und ich bin gezüchtigt worden, wie ein ungezähmtes Rind. Bring du mich zur Umkehr, so werde ich umkehren, denn du, Herr, bist mein Gott. Man kann und soll um Bekehrung beten. Wer da sitzt und sagt, ich kann das nicht, der bete darum, dass Gott ihn zur Umkehr bringt. Und ich weiß, dass ich vielleicht jetzt die ein oder andere Aussage gebracht habe, die den einen oder anderen zu Problemen leitet, und da möchte ich mich jetzt hoffentlich genug korrigieren durch das, was ich jetzt sage. Heißt das, gerade zum Beispiel durch die Stellen in Hesekiel 33, es könnte die Frage kommen, heißt das, ich bin nicht bekehrt, wenn ich noch in Sünde lebe? Wenn ich Sünde in meinem Leben finde? Wenn ich nicht, wie es in Hesekiel hieß, um das nochmal zu lesen, wenn ich noch nicht ganz Recht und Gerechtigkeit übe, sodass der Gottlose das Pfand wiedergibt, den Raub zurückerstattet und in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, heißt das, ich bin nicht gerettet, wenn das nicht vollkommen der Fall ist? Nein. Aber das liegt daran, mit der Bekehrung beginnt ein innerer Kampf. Wer das für wahr hält, wer an Christus glaubt, ihm seine Schuld bringt, ihn um Vergebung bittet, dem gibt Gott seinen Geist. Und von da an beginnt das, was in Römer 7 beschrieben wird. Ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal vorlesen. Römer 7, Abvers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist jetzt vielleicht manche, ja, merkwürdige Formulierung, aber im Endeffekt bedeutet es, es beschreibt, wie eben jemand, der sich bekehrt hat, der wirklich gesagt hat, ja, Sünde ist schlecht, ich will nicht mehr sündigen. Gott, du hättest mich zu Recht dafür verdammt. Ich danke dir, dass du Christus an meiner Stelle dafür bestraft hast. Und jetzt will ich das eigentlich nicht mehr, aber irgendwie tut das doch. Das, was hier beschrieben wird. Das liegt daran, dass der Mensch, solange er noch auf Erden wohnt, lebt, wie es hier heißt, dass die Sünde in ihm lebt. Dass die Sünde in ihm wohnt. Es ist quasi wie zwei, ja, Willen, die dann manchmal gegeneinander kämpfen. Der Geist und das Fleisch wird es hier genannt. Aber wichtig ist, dass dieser Kampf erstmal dann beginnt. Dass man nicht mehr sündigen will und dagegen kämpft. Das erste Lebenszeichen eines Christen, wenn er quasi neu geboren wird, ist, dass er kämpft mit Sünde. Aber in diesem Kampf ist man als Christ nicht verloren, denn Gott hat uns seinen Geist gegeben und davon lesen wir dann in Römer 8, 11 bis 13. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Im Endeffekt heißt das, der Gläubige hat den Geist und kann von da an mehr und mehr gegen die Sünde kämpfen, kann gewinnen, kann wachsen, nie zur Vollkommenheit in diesem Leben, ja. Aber er wird Christus ähnlicher werden. Das ist nicht eine Aufforderung einfach, die der Herr uns gibt, sondern eine Aussage, eine Verheißung. Das wird so kommen, denn er wird es bewirken. Bekehrung. Okay, ich möchte das Ganze jetzt nochmal auf eine Definition runterbrechen, die ich dem Lexikon zur Bibel von Gerhard Meyer und Fritz Rienecker entnommen habe. Zumindest zwei Sätze, die ich aus dem ganzen Abschnitt entnommen habe. Komplett sind es zwei DIN A4 Seiten, die will ich jetzt nicht vorlesen. Dort steht, Bekehrung ist die radikale, einmalige Umkehr des Menschen zu Gott als seine Antwort auf Gottes Ruf. Radikal, einmalig, Umkehr zu Gott. Es geht bei dieser Umkehr nicht um einzelne Taten, durch die der Mensch dieses oder jenes Vergehen wieder gut zu machen versucht, sondern um eine ganz neue Einstellung des Menschen zu Gott und seinem Willen, die alle Bezirke des Lebens umfasst. Das ist Bekehrung. Also vorher hat man gesagt, Sünde macht Spaß. Hinterher heißt es, ich hasse Sünde, ich will sie deshalb nicht tun, auch wenn sie noch immer wieder vorkommt. Vorher hieß es, ich bin nicht perfekt, aber gut genug. Hinterher, ich bin ein elender Sünder und allein wegen seiner, Gottes unendlichen Liebe kann Gott mich annehmen. Das bedeutet Bekehrung. Ja. Also es heißt auf jeden Fall ein sich Abkehren von Sünde, auch wenn sie in gewissem Maße noch vorhanden sein wird, leider. Und eben dabei bedenke, die praktischen Auswirkungen dieses Heiligerwerden ist einem Wachstum unterworfen, nimmt zu. Und wodurch geschieht Wachstum? Durch das Wort, durch steigende Gotteserkenntnis, durch steigende wirkliches Verinnerlichen dieser Wahrheit, die uns in der Schrift geoffenbart ist, und durch Gehorsam. Durch Gehorsam. Mehr und mehr wird man dann nämlich sehen, wie Gott tatsächlich seinen Frieden gibt, den Sieg schenkt. Und das wird auch anspornen und Kraft geben, um weiterzukämpfen. Und was ich auch dazu sagen muss, das Ganze gilt auch bei bereits Gläubigen. Nämlich dieses Prinzip wird im Neuen Testament wieder aufgenommen in Jakobus 4,8. Das möchte ich kurz vorlesen. Dort steht, ab Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Ja, das geht an Gläubige. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Auch Christen, ich hatte schon gesagt, können in Sünde leben. Auch Christen haben Sünde in ihrem Leben. Vor kurzem habe ich einen Vortrag von Mark Dever gehört, wo er dann gesagt hat, also es ging quasi an Prediger, und er sagte, ihr müsst den Leuten beibringen, alle Christen sündigen. In unserer Kirche vielleicht sogar jedes Jahr. Also, es ist natürlich mehr als jedes Jahr. Versteht den Witz. Auch Christen werden aber für Schuld und Sünde von Gott, sie werden erzogen und können gezüchtigt werden, wenn sie in Sünde leben. Auch Christen müssen umkehren, wenn sie in Sünde leben. Und deshalb gilt auch für Christen dieses Prinzip, wer sich umkehrt, zu dem wird sich Gott umkehren. Auch für Christen gilt, wenn du dich umkehrst, wird sich Gott völlig zu dir wenden und seinen Segen, wie wir in Malachi später lesen, völlig über dich ausgießen. So, was mache ich jetzt? Ziehe ich das jetzt noch voll durch oder breche ich ab? Ein paar Minuten haben wir noch. Soviel zum Bekehrung. Ich gehe davon aus, das ist klar. Aber jetzt kommen wir zum Problem. Eigentlich ist ja damit alles okay. Ja, der Mensch ist Sünder, schlecht, aber Gott sagt, ihr müsst nur umkehren und ich werde alles gut machen. Ich werde euch vergeben und euch annehmen. Aber das Problem ist, was das Volk Israel darauf antwortet. Worin sollen wir umkehren? Das ist das Problem leider von allen Menschen, nämlich Uneinsichtigkeit. Ja, sie sagen hier, was haben wir denn verbrochen? Wir sehen dein Problem nicht. Nein, du musst dich ändern. Gib uns endlich den Segen, den du versprochen hast. Und das ist eben das Problem jedes Menschen. Er erkennt Gottes Gerechtigkeit nicht, Gottes Gericht nicht und seine eigene Sünde. Es ist klar, wer Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit und seine eigene Sünde wirklich erkennt, wird sich mit allem, was er hat, nach Christus ausstrecken. Aber das passiert uns eher selten, wenn wir das Evangelium verkünden. Warum? Weil sie ihre Sünde nicht sehen und deshalb Christus links liegen lassen. Ich möchte einen Vers aus dem Johannesevangelium lesen. Kapitel 16, wo Christus von dem Heiligen Geist sagt, der kommen wird. Und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen. Von was? Von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht, weil sie das nicht wissen und nicht glauben wollen. Und dafür braucht es den Geist. Und dadurch wird eine andere Sache deutlich, die wir auch im Alten Testament lernen und die ich zum Schluss noch betrachten möchte. Zuerst Fünfter Mose. Jetzt 5. Mose 30,6. Dort lesen wir, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Dort vorher hat Gott gesagt, das werde ich tun, wenn ihr mir gehorcht. Ihr werdet mir das aber nicht tun, damit werde ich euch bestrafen. Aber dann werde ich euch zur Bekehrung führen. Bekehrung geschieht im Endeffekt durch Gottes Handeln, durch Gottes Wirken. Und daraus können wir mindestens drei Sachen ableiten. Das heißt, Gott allein gebührt die Ehre dafür, wenn du umkehrst. Das heißt, du kannst Gott darum bitten, so wie ich es vorher gesagt habe, selbst wenn es dir unmöglich scheint, dass du umkehren könntest, weil du deine Sünde siehst, weil du siehst, wie du darin hängst, weil du es schon versucht hast und es einfach nicht schaffst. Es ist möglich, weil Gott es ist, der es wirkt. Darum kannst du ihn darum bitten und er kann und wird es vollbringen. Damit ist meine Zeit abgelaufen. Dann beim nächsten Mal noch den anderen Teil dann betrachten, nämlich auf die Zurückweisung dieser Anklage bringt Gott nun ein konkretes Beispiel, womit er sie von Sünde überführt. Aber wie gesagt, dazu dann nächstes Mal mehr.